Deutschlandfunk Kultur Breitband.
Wir starten mit einem existenziellen Thema. Wobei, kleiner Spoiler, so existenziell, wie es klingt, ist es dann vielleicht doch nicht, zumindest für mich, Markus. Wie sieht es bei dir aus? Bist du eher so der Typ, der Angst davor hat, dass Maschinen uns Menschen mal überlegen sein werden und vor allem das Ruder in die Hand nehmen?
Ich finde ja eigentlich, das sind zwei verschiedene Fragen, ne? Weil also davor, dass Maschinen irgendwie Bewusstsein entwickeln und als Wesenheiten überlegen sind, habe ich eigentlich keine Angst. Also davor, Sklave von MaschinenherrscherInnen zu werden, wie im Science-Fiction-Film. Aber davor, dass wir überkomplexe Systeme schaffen, die wir im Umgang quasi vermenschlichen und denen wir dann auch Entscheidungen oder Lebensaspekte übertragen, um die wir uns eigentlich besser selber kümmern sollten, das ist tatsächlich schon eine Befürchtung, die mir großen Respekt abnötigt.
Ich finde übrigens sehr lustig, dass du auch Maschinen genderst. Das sagt viel darüber, wie menschlich.
Da fängt's schon an.
Genau. Aber das, was du gesagt hast, wäre ja eine gewisse Autonomie der Maschinen. Und es gibt tatsächlich einen guten Grund, das Verhältnis von Mensch und Maschine mal wieder genauer zu betrachten. Anlass dafür geben uns Wissenschaftler von Google. Die haben Anfang April in einem Blogpost das größte bislang existierende Sprachmodell vorgestellt. Das heißt Pathway Language Model, kurz PALM.
Das hat in Fachkreisen natürlich für Aufmerksamkeit gesorgt. Wie es heißt, hat man eine KI erschaffen, ein künstlich neuronales System, das mehr als, Achtung, große Zahl, 540 Milliarden Parameter enthält und damit deutlich mehr als der Rest der KI-Familie, die es ja auch schon gibt. Also Modelle wie GPT-3 von OpenAI oder Gopher, das von Googles Tochter DeepMind entwickelt wurde.
Ja, und wie es auch heißt, soll PALM fast vollständig allen bisherigen Systemen überlegen sein und in den meisten Tests, die da eben dann gemacht werden, besser abgeschnitten haben als die Konkurrenz, also zum Beispiel bei Frage-Antwort-Tests oder bei Satzvervollständigen oder bei Vervollständigungen so oder bei Aufgaben zu Leseverstehen.
Und in einzelnen Tests soll es ja sogar so sein, dass die KI auf dem Niveau des Sprachverständnisses eines 11-jährigen Kindes liegen. Eine Schlagzeile lautete dann demzufolge auch: KI erreicht menschliches Niveau. Würdest du das jetzt also sagen, dass das also wirklich ein unfassbar großer Durchbruch ist? Weil das klingt ja schon erstmal so.
Das stimmt. Aber das werden wir gleich klären. Okay. Ich habe nämlich unter anderem über diese Frage mit zwei Experten für Computerlinguistik gesprochen. Ich würde zunächst nur mal, um ein bisschen reinzukommen ins Thema, einem der beiden, nämlich Dr. Aljoscha Burchardt vom Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, DFKI, kurz erklären lassen, wie Sprachmodellierung eigentlich funktioniert. Also was passiert da überhaupt? Erster Teil der Antwort von mir. Dahinter steht ein statistisches Modell, das mit Texten gefüttert wird und einer Folge von Wörtern wird dann eine Zahl zugeordnet und dann geht es so weiter.
Diese Systeme lernen im Grunde in einem Text das nächste Wort vorherzusagen. Das ist so ein bisschen, wenn diese Systeme trainiert werden, so wie einen Lückentext zu erzeugen. Ich halte immer ein Wort zu in einem Text und versuche jetzt möglichst gut zu erraten, welches Wort da gestanden hat. Und das können diese Systeme natürlich automatisiert machen über Tausenden von Texten. Und dann lernen sie einfach, welches Wort folgt mit der höchsten Wahrscheinlichkeit auf einen vorhergehenden Text.
Ja, und PALM ist im Grunde eine Fortführung bereits bestehender Systeme, die du ja schon genannt hast. Nur, dass eben jetzt mehr Kapazitäten vorhanden sind, mehr Parameter werden mit mehr Daten gefüttert. Und diese Parameter muss man sich ein bisschen, wirklich nur grobes Bild, damit jetzt niemand auf die Barrikaden geht, so ein bisschen vorstellen wie ein neuronales Netzwerk, das eben jetzt noch mehr Punkte hat, die miteinander kommunizieren.
Aber heißt das, man könnte sagen, es ist sozusagen vom Prinzip her nichts Grundlegendes Neues, aber aufgrund der größten Leistungsfähigkeiten dann vom Ergebnis her schon?
Naja, die Antwort lautet jein.
Wie immer.
Wie immer oder wie so oft. Ne? David Schlangen, Professor für die Grundlagen der Computerlinguistik an der Universität Potsdam, findet aber zunächst mal Folgendes durchaus bemerkenswert.
Das Interessante und der Beitrag, den dieses Paper leistet, ist zu zeigen, dass da die Decke noch nicht erreicht ist, dass durch mehr Aufwand, mehr von allem tatsächlich noch mehr Ergebnis erzeugt werden kann.
Okay, und jetzt zu deiner Frage, inwieweit man da von einem Durchbruch sprechen kann und ob jetzt wirklich neue Qualitäten der künstlichen Sprachfähigkeiten zutage getreten sind und woran man das vor allem merken würde. Und die Antwort lautet, man weiß es nicht.
Was? Okay.
Ja, es ist einfach ganz schwer zu sagen, was die Modelle eigentlich können, meint Aljoscha Burchardt vom DFKI.
Weil sie ja noch so neu sind, haben wir eigentlich noch gar keine richtigen Benchmarks oder Testverfahren zu gucken, was kann das Modell eigentlich. Ja, wenn man sich überlegt, bei einem Menschen zu gucken, was kann der eigentlich, was kann die eigentlich, da haben wir Verfahren, da haben wir Tests, da gibt es Assessment Center und was auch immer. Und auch das ist schon schwierig, ja, zu wissen, ist dieser eine Mensch nun schlauer als dieser andere Mensch. Das ist also alles sehr komplex und bei diesen Maschinen haben wir schlicht und ergreifend im Moment, würde ich einfach mal sagen, nur episodische Evidenz, dass das eine Modell besser als das andere ist, weil wir ihm eine bestimmte Frage gestellt haben und die Antwort uns einfach besser vorkam.
Ja, aber zumindest sind sich meine beiden von mir befragten Experten einig darin, dass der Eindruck entsteht, je größer die Modelle, je mehr Trainingsdaten, je mehr Parameter, desto mehr kann diese KI zum Beispiel auch mal um die Ecke denken. Aber genau weiß man es nicht, weil es ja auch immer nur im Rahmen dieser Tests funktioniert, die ja ganz klar eingegrenzt sind.
Apropos Vermenschlichung, ja. Du hast gerade gesagt, um die Ecke denken können die Maschinen, das ist witzig, ne? Aber da höre ich jetzt sozusagen so eine gewisse Ernüchterung raus, kann man jetzt aber vielleicht dann wenigstens trotzdem schon sagen, was wir als NutzerInnen von dieser Entwicklung haben, also welche praktischen Anwendungen irgendwie denkbar sind?
Ja, da muss ich dich leider nochmal enttäuschen, Markus.
Okay.
Auch das ist völlig offen, wie mir meine Gesprächspartner bestätigt haben. Hören wir mal David Schlang von der Universität Potsdam.
Was interessant an dieser ganzen Forschungsrichtung ist, ist, dass die Anwendungen dafür noch gar nicht so klar sind. Das ist momentan immer noch so ein bisschen ein Insiderspiel, wo eine Gruppe versucht, besser zu sein als die andere. Wobei besser heißt, besser auf diesen Tests abschneiden.
Also das heißt, das Ganze bewegt sich eher auf dem Level von Grundlagenforschung mit dem Bestreben natürlich die Nase vorn zu haben auf diesem Feld. Auch Aljoscha Burchardt sieht da jedenfalls, was die praktischen Anwendungen betrifft, einige Fragezeichen.
Die Frage für mich, die sich an der Stelle stellt, ist, was kann man damit eigentlich machen und sind Leute bereit, dafür Geld zu bezahlen? Im Moment haben wir diese Modelle ja eigentlich nur als spannende Musen, kann man sagen, ja, als Philosophen, als also ganz interessante Konstrukte, die wissenschaftlich natürlich hochinteressant sind, aber die Frage, wofür braucht man das eigentlich im Moment und bin ich bereit dafür zu bezahlen? Das würde natürlich entscheiden, was den kommerziellen Durchbruch betrifft.
Also ich höre, wirtschaftliche Relevanz spielt später in der Sendung auch noch eine Rolle. Insiderspiel, spannende Muse, philosophisch betrachtet interessante Konstrukte. Frage mich jetzt aber trotzdem, okay, gibt es nicht vielleicht doch irgendwelche Vorstellungen oder Visionen oder Ideen, was damit denkbar wäre?
Also man kann sich schon einiges vorstellen. Also maschinelle Übersetzung zum Beispiel ist auch absolut unheikel. Aber wenn man es jetzt mal weiterdenkt, gibt es konzeptuell offene Fragen. Nämlich die entscheidende Frage, was will man überhaupt, was damit am Ende gemacht wird? Also nehmen wir mal an, man nutzt so ein Modell in der Praxis, um sich Fragen beantworten zu lassen. Mhm. Ist das eine gute Idee? Denn wir Menschen zum Beispiel, wir können ja im Gegensatz zur Maschine unsere Antworten begründen. Also wir können sagen, warum wir das jetzt denken und meinen, dass das jetzt richtig ist. Aber wenn ich eine Maschine befrage, die berechnet ja die Antwort nur. Also die rät quasi, sie weiß die Antwort aber nicht im Gegensatz zu uns. Und die Frage ist dann natürlich, ist das für uns akzeptabel? Also wollen wir das als eine Antwort mit Bedeutung ansehen? Denn das Modell ist ja niemand, wie David Schlange von der Universität Potsdam meint.
Wenn jetzt Google zum Beispiel selbst für ihre Hauptanwendung, nämlich für ihre Search Engine, das verwenden wollen würde, das könnte zu Problemen führen, denn die Antwort kann halt in 10% oder vielleicht ist es auch nur noch 5%, vielleicht sind es auch nur noch 3% der Fälle komplett daneben liegen. Und das Modell hat keine Möglichkeit zu zeigen, wo der Unterschied zwischen den 97% ist, wo es richtig liegt, und den 3%, wo es völlig geraten ist. Und von daher ist der Schritt zu tatsächlichen Anwendungen gar nicht so offensichtlich, wie das vielleicht in den Presseerklärungen erscheinen mag.
Ja, du lachst. Also umso mehr wundert mich tatsächlich auch, dass man eben immer wieder diesen Vergleich mit Menschen heranzieht. Was ich schon verstehen kann, Markus, ist, dass man Respekt davor hat, vor so einer Maschine und auch ein bisschen Angst vielleicht. David Schlang hat mir ein paar eindrucksvolle Zahlen genannt, mit denen beim Palm-Projekt von Google operiert wird. Das Modell ist auf 780 Milliarden Token trainiert. Ein Wort entspricht im Durchschnitt 2 solcher Token. Das wären dann also 390 Milliarden Wörter. Und wenn man jetzt von der Lesegeschwindigkeit von 250 Wörtern pro Minute ausgeht, wie lange müsstest du als Mensch lesen?
Ich sag mal sehr lange.
Also er hat ausgerechnet, 3000 Jahre lang wäre ein Mensch damit beschäftigt, und zwar ohne Pause. Also da, finde ich, kann man dann schon so ein bisschen beeindruckt sein von der KI.
Ich greife jetzt mal den Reflex auf, über den wir auch sprechen wollen, ja, und verteidige Menschlichkeit, weil wenn man diese 540 Milliarden Parameter nimmt, die dieses Modell hat und einen Parameter wie eine Neuron betrachtet, hat das menschliche Gehirn zwischen 60 und 90 Milliarden Neuronen, soweit ich weiß, also viel, viel weniger, aber kann damit viel komplexere Sachen machen als diese Modellierung. Da bräuchten Computer Jahre für. Der Computer erreicht also die Effizienz des menschlichen Gehirns bei weitem nicht. So.
Ja, ganz genau. Aber trotzdem gibt es diesen Vergleich Mensch mit Maschine. Und ich sag dir, woran das liegt, eben zum Teil eben an diesen emergenten Eigenschaften, wie man sie nennt. Also, dass ungeplant etwas entsteht, dass die Maschine plötzlich irgendwas errechnet, wo man denkt, oh Gott, die denkt, wie hat sie das jetzt herausgefunden? Und dieses Geplante, nicht Nachvollziehbare, das lässt sie so ein bisschen unheimlich und intelligent zugleich erscheinen.
Warum? Gibt es vielleicht noch andere Gründe, warum sich der Mensch mit der Maschine vergleicht?
Ja, das ist eine gute Frage, denn tatsächlich ist dieser Drang, sich zu vergleichen, nicht erst mit der Entstehung künstlicher Intelligenz zu beobachten, sondern der zieht sich durch die Jahrhunderte. Mit diesem Phänomen hat sich der Psychoanalytiker und Philosoph Daniel Strassberg in seinem Buch Spektakuläre Maschinen auseinandergesetzt. Und ich habe ihn gefragt, warum sich der Mensch an der Maschine eigentlich so abarbeiten muss. Und er hat beobachtet, dass es in unserer westlichen Kultur, muss man einschränken, uns Menschen darum geht, ein Alleinstellungsmerkmal zu proklamieren.
Seit es im Westen etwas wie Selbstreflexion gibt, also dass der Mensch sich darüber versucht, im Klaren zu sein, was er als Gattung ist, nicht was er als Einzelner ist, sucht er ein Vergleichsobjekt, das ihn auszeichnet von allen anderen Gattungen. Früher war das das Tier. Die Maschine scheint in den letzten Jahrzehnten ganz bestimmt das Tier abgelöst zu haben in dieser Folie, auf der man das Alleinstellungsmerkmal sucht.
Ja, also der Grund dieser Auseinandersetzung ist, der Mensch möchte wissen, was macht mich einzigartig.
Und aber hat er auch was gesagt? Oder warum ist das so? Warum ist diese Einzigartigkeit so wichtig? Warum brauchen wir das als Mensch?
Ja, das hat zum einen juristische Gründe, dass man sich abgrenzen kann. Also ein Tier darf man zum Beispiel schlachten. Menschen nicht. Also es ist eine klare Unterscheidung in unserer westlichen Philosophie. Was die Maschine betrifft, wird ja zum Beispiel auch diskutiert, welche Verantwortung wird ihr auferlegt, etwa bei selbstfahrenden Autos. Mhm. Und der zweite Punkt ist, eine Eigenschaft, die den Menschen vom Tier unterscheidet, ist, dass sie keine Seele haben. Und die Seele steht für den Bezug zum Göttlichen. Und diesen Bezug will der Mensch ganz allein für sich haben, und zwar auch mit Blick auf die Maschine.
Es geht vor allem um die Seele. Der Gegenbegriff der Maschine ist ja die Seele geworden. Die Maschine gilt ja als seelenlos. Das ist seelenlose Technik, sagt man. Und wir wollen die Einzigen sein, die eine Seele haben und die zu diesem Transzendenten einen Zugang haben.
Verstehe ich das richtig? Man befürchtet also, dass Maschinen eine Seele haben könnten, wenn man sich jetzt auch mit der KI vergleicht und deswegen vielleicht auch Angst vor ihr hat. Und das ist dann der einzige Unterschied zum Tier?
Nee, es gibt also noch andere Besonderheiten in Bezug auf die Maschine. Also warum man Angst vor ihr hat, meint Daniel Strassberg. Und warum auch wir schon ewig ein ambivalentes Verhältnis zur Maschine haben hier im Westen. Er beschreibt drei Unterschiede zum Tier. Der erste besteht darin, dass die Maschine vom Menschen gemacht ist. Das ist schon mal sehr irritierend. Und der zweite Unterschied ist, dass der Mensch eine Maschine baut, die immer in mindestens einer Eigenschaft besser ist als er selbst. Sonst würde er sie ja nicht bauen.
Und der dritte, und das scheint mir die wichtigste zu sein, ist, dass die Maschine eine sogenannte Moving Target ist. Das heißt, sobald man der Maschine einen Unterschied zuschreibt, zum Beispiel eben sagt, der Mensch hat Sprache und die Maschine nicht, kommen die Ingenieure und bauen genau diesen Unterschied in die Maschine ein. Also da bewegt sich dauernd etwas. Es gibt keinen fixen Unterschied. Ich glaube, dort liegt eigentlich die Furcht, dass wir nie sicher sein können, dass es irgendetwas Fixes gibt, das die Maschine nicht hat.
Und wenn man dem Gedanken folgt, würdest du dann sagen, dass mit der KI dieses Mensch-Maschine-Verhältnis nochmal in eine neue Phase tritt oder getreten ist? Weil man könnte ja sagen, mit künstlicher Intelligenz hat die Maschine nochmal eine neue Qualität erreicht und kann scheinbar Dinge, die man bislang nun wirklich nur dem Menschen zusprach. Sie kann scheinbar denken, eigene Schlüssel ziehen und so weiter und so fort und wirkt dadurch vielleicht menschlich oder menschlicher. Und vielleicht hat sie irgendwann auch mal ein Bewusstsein und eine eigene Seele. Bringt das diesen Mensch-Maschine-Konflikt also auf ein neues Niveau?
Also emotional gesehen würde ich sagen, ja. Und man weiß, also viele Deutsche haben auch Angst davor, dass die KI mal übernimmt, dass die KI eine eigene Macht wird sozusagen. Okay. Aber wenn, wir haben ja jetzt schon ein Weilchen darüber gesprochen, ja, wenn man es jetzt nüchtern betrachtet, ist das, glaube ich, eben tatsächlich nicht so. Also keine neue Qualität, sondern wieder nur eine andere Qualität. Und Daniel Strassberg meint, auch wenn die KI so ein bisschen menschenähnlich wirken möchte, das ist eine völlig unsinnige Vorstellung, dieser Vergleich zwischen Mensch und Maschine. Und ähnlich sieht das auch Daniel Schlang von der Universität Potsdam mit Blick auf das Google-Sprachmodell Palm, über das wir gesprochen haben. Da gab es ja, du hast es erwähnt, diesen Vergleich mit der Intelligenz eines 11-jährigen Kindes. Und das findet Daniel Schlang ziemlich daneben.
Diese Modelle kommunizieren ja nicht. Die haben ja letztlich nichts zu sagen. Das, was diese Modelle können, ist gegeben eine Folge von Wörtern, weitere Wörter zu produzieren. Und es ist schon auch irgendwie beeindruckend, dass diese Wörter, die da Wort für Wort generiert werden, oft etwas produzieren, was wie eine gute Antwort auf diese Tests aussieht. Aber ein 11-jähriges Kind macht ja nicht nur ausschließlich Intelligenztests, sondern kann auch mit Sprache Dinge machen, wenn der Test vorbei ist, oder mit Sprache nach etwas fragen oder sehr komplexe Dinge machen. Und das ist überhaupt nicht in der Reichweite dieser Modelle.
Also da geht keine Gefahr aus sozusagen für den Menschen. Aljoscha Burchert vom DFKI hat ganz andere Befürchtungen, wenn es um künstliche Intelligenz geht und um so ein Spracherzeugungsmodell wie Palm, nämlich, dass das anfängt, eigenen Content zu produzieren.
Meine größte Sorge ist die, dass diese Systeme jetzt in der Lage sind, ja, Texte und auch Bilder und so weiter zu erzeugen. Und mit diesen Texten und Bildern wird früher oder später das Internet vollgestopft sein. Und am Ende des Tages trainieren wir dann das nächste Modell auf dem Output des vorigen Modells.
Ich möchte trotzdem noch mal zu dieser Urangst zurückkehren, okay, weil du hast es ja selber gesagt, das hat auch so eine emotionale Komponente. Ja. Was denn jetzt, wenn einen dennoch diese Angst umtreibt, eines Tages könnte die Maschine übernehmen? Kann man dieser Angst was entgegensetzen, außer der Annahme, dass die Maschinen es eh nicht schaffen werden?
Also ich sag's mal salopp, man kann sich ein bisschen locker machen. Okay. Und würde da gerne noch mal Daniel Strassberg ins Spiel bringen. Der mahnt nämlich einen Perspektivwechsel an, hin zum Blick auf das Individuum, also auf individuelle Fähigkeiten, weg vom Beharren auf das Alleinstellungsmerkmal als Gattung Mensch, weil jeder kann ja immer irgendwas besser und schlechter.
Der Mensch ist ein Einzelwesen. Er sollte sich aufhören, dauernd als Gattungswesen zu bezeichnen. Dieser einzelne Mensch, der diese Angst hat, der wird nie ersetzt werden. Höchstens, wenn man sich als Gattungswesen versteht, als der Mensch in Kapitälchen geschrieben, dann kommt diese Angst auf. Aber sobald man sich als Einzelwesen mit einer ganz bestimmten Biografie, mit ganz bestimmten Neigungen versteht, dann spielt die Angst keine Rolle mehr.
Ja, und ich finde, es sind doch zwei super Argumente, also mit denen man Technikangst ganz entspannt gegenübertreten kann. Zum einen, indem man wirklich, was wir ja getan haben, genau hinschaut, was kann die Maschine überhaupt? Also sie entzaubert. Und zum anderen, indem man sich wirklich von seinem Alleinstellungswahn löst. Mhm. Ja. Kannst du damit was anfangen, Markus?
Ja, ich finde, doch schon. Ich finde das so eine schöne und das ist auch so ein bisschen optimistische Einstellung. Und es klingt jetzt so ein bisschen wie Life-Coaching. Ne? Also sich selbst nicht so wichtig nehmen, nicht immer mit anderen vergleichen, nicht immer ängstlich über die Schulter gucken. Andererseits beschleicht mich langsam das Gefühl, noch sagen zu wollen, dass wir eine Sache nicht aus den Augen verlieren dürfen. Denn das, was KI genannt wird, das kann ja die Gesellschaft schon grundsätzlich umstellen. Und eine Sache ist ja eben, also nur zum Beispiel, ja, in Bereichen der Erwerbsarbeit werden wir wahrscheinlich tatsächlich von Maschinen abgelöst. Aber die Frage ist ja, wer profitiert dann davon? Die eh schon reich sind oder wir alle? Und deswegen würde mich noch interessieren, in deiner Recherche, hast du den Eindruck, dass KI-ErschafferInnen gesamtgesellschaftlich immer darüber gleich nachdenken, was ihre Arbeit, ihre Grundlagenforschung, wie du ja gesagt hast, bewirken kann? Oder passiert das nur durch Druck von außen?
Also den Eindruck habe ich insofern nicht, dass es nicht sofort gleich mitkommuniziert wird, sondern die Ergebnisse werden präsentiert. Ich will jetzt niemand unterstellen, dass er auch nicht darüber nachdenkt, dass es keine Rolle spielt, aber ich denke, tendenziell passiert es durch den Druck von außen nur. Und ich merke immer wieder, das finde ich interessant, ich selber habe keine Angst vor Maschinen, ich habe eher Angst vor Menschen. Also darum, was wir Menschen mit den Maschinen machen, also wir müssen, glaube ich, uns darum mehr auf die Menschen fokussieren, was die damit machen. Und Dinge, die wir nicht verstehen können, zum Beispiel, weil sie in der Blackbox sind, wie bei KI zum Beispiel, vielleicht in sensiblen Bereichen eben einfach nicht einsetzen.